Ja, wir haben gerade gesungen, das Lied 10.000 Gründe, und mir ist gerade zu den Kopf gegangen. Minimum einer von diesen 10.000 Gründen ist die Barmherzigkeit Gottes für uns. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So heisst sie, die Jahreslosung für das 2021. Und mein erster Eindruck war, dass das eine super Jahreslosung ist, wenn man das einfach mal so sagen darf. Das ist eine super Jahreslosung. Und ich habe das Gefühl, die passt extrem gut zu uns, hier in der Chrisonabrück. Und ich habe mich dann ein bisschen angefangen beschäftigen mit dieser, halt auch vorbereitet für die Predigt. Ich bin ein bisschen tiefer eingetaucht und ich kann sagen, ich bin immer noch der Meinung, das ist eine super Jahreslosung und die passt sehr gut für die Chrisonabrück. Beim ersten Draufschauen auf die Jahreslosung sehen wir, dass sie aus 8 Wörtern besteht. Und dass sie eigentlich aus 2 Teilen besteht. Der zweite Teil bezieht sich auf den ersten Teil. Also hier noch, ohne dass in der Bibel steht, nicht Jesus spricht, sondern steht nur, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jetzt sind es 8 Wörter, oder? Und 2 Teile. Und der zweite Teil bezieht sich eindeutig auf den ersten. Und gleichzeitig begründet er auch, warum er den ersten Teil tun soll. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich finde, inhaltlich ist die Jahreslosung gut zu verstehen. Ich habe schon gesagt, wir sollen barmherzig sein, weil unser Vater mit uns barmherzig ist. Und wir haben schon gelesen, Jesus Christus ist es, der die Worte sagt. Und da könnte man sich überlegen, wer meint er denn mit Vater? Er meint nicht unseren lieblichen Vater, sondern unseren himmlischen Vater. Ich hoffe zwar, dass ihr alle einen barmherzigen Vater habt oder gehabt habt. Und ich versuche ja auch einen barmherzigen Vater für meine Kinder zu sein. Und ich bin sicher, alle anderen Väter hier versuchen das auch. Aber um das geht es nicht in diesem Vers. Es geht darum, dass wir in Gott einen barmherzigen himmlischen Vater haben. Das Wort Vater bezieht sich da ganz eindeutig auf Gott. Ja, und dann ist eben noch so ein bisschen die Sache mit dieser Bedeutung von barmherzig. Ich bin so froh, dass der Stefan das schon rasch aufgegriffen hat. Mir geht es genau gleich. Wenn du mich würdest fragen, kennst du das Wort barmherzig, sage ich, ja, natürlich. Ich kann es sogar buchstabieren, wenn du willst. Aber wenn du mich würdest fragen, kannst du mir es ganz genau erklären, hast du eine genaue Definition, was wirklich gemeint ist, dann kann ich mich auch ein bisschen stammeln. Es ist gar nicht so einfach. Wir brauchen es nicht so häufig und wir sind vielleicht auch nicht immer so ganz sicher, was es wirklich meint. Ich meine, eine gute Anlaufstelle ist immer der Duden, oder? Dort hast du nachzuschauen. Was steht denn im Duden? Und im Duden steht, mitfühlend, mildtätig gegenüber Notleidenden, Verständnis für die Not anderer zeigen. Das ist mal die Definition vom Duden. Und wenn wir das so hören, müssen wir sagen, das ist eigentlich auch nicht so schwierig. Das können wir begreifen. Und ich glaube, so ungefähr in die Richtung, oder haben wir es vorhin ja schon aufgeklärt, ich glaube, so verstehen wir es alle in die Richtung, das Wort. Und so können wir eigentlich sagen, das ist so der erste Kontakt mit dieser Jahreslosung aus Lukas 6, 36. Und der ist gut, oder? Der erste Kontakt. Der klappt. Wir kommen raus. Der Vers, der gibt uns nicht so viele Rätsel auf. Und da meine ich gar nicht schlecht, das ist eigentlich wunderbar. So soll es doch sein. Man schlägt die Bibel auf, man liest drin und man kann es verstehen. Es ist gerade klar. Ich würde sagen, es läuft super für uns. Und wir können es wagen, einmal noch ein bisschen neuer einzutauchen, oder? Wir sind noch nicht überfordert, wir sind noch nicht am Anschlag. Das schaffen wir. Wir können da noch ein bisschen tiefer graben. Wagen wir doch also einen zweiten Blick auf die Jahreslosung. Und der zweite Blick, das bedeutet, dass wir uns einmal noch ein bisschen das Umfeld anschauen. Wo steht der Vers? Also nicht unser Umfeld, wir sind in Bruck, ein bisschen schon und so. Nein, wo steht der Vers? Das Umfeld von dem Vers. Was steht vorne? Was steht nachher? Ja, in welchem Zusammenhang ist er gesetzt? Also Lukas 6, das habt ihr schon erfahren. Und in dem Lukas 6 voran lesen wir unter anderem zum Beispiel die Berufung der 12 Jünger. Und ganz spannend ist, wenn wir die Geschichte in Lukas 6 dort lesen, dann beruft Jesus die 12 Jünger und gerade anschließend, direkt danach, kommen Menschenmengen dorthin an den Ort, wo sie sind und wollen Jesus hören. Sie wollen hören, was Jesus erzählt. Und Kranke kommen, weil sie hoffen, dass Jesus sie heilt. Und Leute kommen, die von bösen Geistern besessen sind, weil sie hoffen, dass Jesus sie befreit. Und tatsächlich, es steht, Jesus heilt alle Menschen. Und Jesus befreit jeden von einem bösen Geist, der von einem bösen Geist besessen ist. Und es steht sogar geschrieben, dass eine Kraft von Jesus ausgegangen ist. Und wenn das so steht, dann ist das spürbar, erlebbar gewesen. Haben wir überlegt, ob so wie eine elektrifizierte Luft war, also richtig so spürbar, ein Kribbeln, also die Kraft, die von Jesus ausgegangen ist. Und auf jeden Fall, wo das dann passiert ist, dann hat Jesus wieder die Augen gehoben und hat seine Jünger angeschaut und dann hat er zu ihnen gesprochen. Und er hat ihnen gesagt, glückselig seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen, aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, beschimpfen oder euren Namen in den Schmutz ziehen, weil ihr zum Menschensohn gehört. Ja, freut euch, wenn das geschieht. Springt vor Freude. Seht doch, euer Lohn im Himmel ist groß. Denn genauso haben es die Vorfahren dieser Leute mit den Propheten gemacht. Und gerade nach der Seligpreisung, glückselig, das ist Seligpreisung, spricht Jesus gerade noch einen Wehruf aus an all die, die nur für ihren Reichtum leben, nur für ihren Hunger oder besser gesagt für ihren vollen Magen, einstehen oder nur für ihren Erfolg leben, nur für Achtung kämpfen von den Menschen. Und dann kommt der ganz berühmte, oder die berühmte Stelle, Lukas 6, 27 und 28, was heisst, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Und dann, weiter im Vers 31, heißt es, genauso wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen. Das ist so die goldige Regel, die Jesus aufstellt für unser Zusammenleben. Und dann noch direkt vor unserem Vers 36, also Vers 35 somit, dort steht dann noch Folgendes. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes, und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen, dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Wenn ich mir die Jahreslosung jetzt noch einmal so anschaue, da habt ihr sie, jetzt, wo ich die Vorgeschichte kenne, dann erscheinen mir die Worte herausfordernder. Ich finde so die Leichtigkeit, die wir vielleicht so beim ersten Kontakt hatten, die hat jetzt so im zweiten Blick müssen in einer Ernsthaftigkeit und auch in einer Wichtigkeit weichen. Ich spüre jetzt so eine Dringlichkeit in diesen Wort von Jesus und eine Wichtigkeit. Er hat es nicht einfach nur so ein bisschen mitgegeben, wenn wir das mit einbeziehen, was er vorhin gesagt hat. Ich habe mir so überlegt, das ist kein Satz, den wir irgendeinmal in einem Glückskeks finden werden. Das ist kein Satz, der irgendeinmal plötzlich auf einer Grußkarte stehen wird. Ich glaube, der Satz der zielt direkt auf unser Herz. Aber bei hartherzigen Menschen wird er wohl abprallen. Ich glaube nicht, dass der zu jedem vordringen kann, der Satz. Wir brauchen für diesen Satz ein weiches Herz, ein Herz, das lieben kann und lieben will. Ein Herz, das gerührt sein kann und ein Herz, das Mitleid empfinden kann. Wir sind aber ja noch gar nicht fertig mit dem Umfeld. Das war jetzt der erste Teil vor unserem Vers. Jetzt möchte ich rasch noch den Teil nach unserem Vers anschauen. Direkt nach dem 36 kommt, oh grosses Wunder, 37. Und dort 38 steht, ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Und zwar, ein reichliches Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn derselbe Maßstab, der ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Und nach dem Abschnitt geht es Kapitel 6 immer noch weiter. Es kommen noch Gleichnisse. Unter anderem das bekannte Gleichnis vom Hausbauen auf dem Sand, respektive eben besser auf dem Felsen. Das ganze Kapitel 6 umfasst 49 Vers. Und als ich so ein bisschen eingetaucht bin, habe ich gefunden, es lohnt sich wieder mal, vielleicht das ganze Kapitel so einem Zug durchzulesen. Vielleicht habe ich es geschafft, euch ein bisschen lustig zu machen. Mir geht es so, dass ich durch das Lesen von diesen Abschnitten vor und nach unserem Vers von der Jahreslosung, ja, jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt hat der Vers so richtig Fleisch am Knochen, könnte man sagen, bekommen. Jetzt hat er irgendwie Gehalt bekommen, die Jahreslosung. Ich finde, jetzt spüre ich viel besser, worauf Jesus raus hat wollen, wo er eben die Jahreslosung weitergegeben hat. Da war es noch keine Jahreslosung gewesen. Da war es einfach noch ein Aufruf gewesen. Ich glaube, wie so oft im Leben brauchen wir den Kontext, um richtig verstehen zu können. Und gerne möchte ich euch jetzt so nach dem zweiten Blick einfach meine Gedanken weitergeben, die mir so aufgekommen sind zu dieser Jahreslosung. Und ich dachte, es ist so ein bisschen wie eine Wiese, ein schöner Blumenwiese. Es wachsen ganz viele verschiedene Blumen. Und du darfst dir jetzt einfach die Blumen schnappen, die dir gefallen. Bei diesen Gedanken, die ich jetzt weitergebe. Die dich ansprechen, wo du findest, die möchte ich behalten, die möchte ich noch ein bisschen bewegen. Und ab und zu hat es aber vielleicht auch mal eine Rose drunter. Also eine Blume mit Dornen. Und die möchtest du vielleicht lieber nicht anlängen. Und ich kenne das. Aber so Punkte, die uns herausfordern im Leben, Punkte, wo wir finden, ah, das möchte ich jetzt vielleicht nicht gerade auch noch angehen. Oder muss das jetzt sein? Ja, manchmal aber merken wir so, dass wir so Gott so ein bisschen seinen Finger jetzt auf uns legt. Und dann ist es, glaube ich, dran, dass wir dann die Rosen gleich auch in unseren Strauss mit reinnehmen. Es ist nämlich so, wenn die Predigt mehr als nur nette Worte für dich sein soll, dann gehören auch ein paar Rosen in diesen Blumenstrauss. Also, ihr dürft anfangen pflücken und ich gebe so ein bisschen meine Gedanken dazu weiter. Ja, aber gerade als Erstes möchte ich eigentlich darauf hinweisen, wie der zweite Teil oder die zwei Teile von dieser Jahreslosung zusammenspielen. Wir sollen barmherzig sein, weil Gott zu uns barmherzig ist. Und wenn du arbeiten gehst, dann läuft es anders. Du musst zuerst einen Monat arbeiten, bevor der Chef dir deinen Lohn gibt. Du machst zuerst Arbeit und dann, wenn du die gemacht hast, kommst du den Lohn dazu über. Aber bei Gott ist es ganz anders. Gott ist mit uns Menschen schon seit jeher barmherzig gewesen. Und er ist es selbst dann, wenn wir uns schwer tun, selber barmherzig zu sein. Auch das ist es schön. Gott bringt eine Vorleistung. Das ist so genial. Wir kommen hier die Geschichte vom Diener in Sinn, wo sie dem Herrn eine grosse Schuld geschuldet hat. Und sein Herr hat sie ihm erlassen. Und er ist dann auch jemand geraten, der ihm ein bisschen etwas geschuldet hat und ist total ausgetickt und hat nicht erlassen wollen. Und so sollen wir ja nicht sein. Wir sollen uns viel mehr daran erinnern, dass wir schon bekommen haben und jetzt alle Grund haben zum Auge. Weil Gott schon zu uns barmherzig war, sollen wir jetzt auch barmherzig sein. Ja, und wenn da steht, dass Gott barmherzig ist, dann bedeutet das ja auch nichts anderes, als dass wir einen Gott haben, der an unserem Leben Anteil nimmt. Also Gott freut sich mit uns, wenn wir uns freuen. Aber Gott leidet auch mit uns und er ist mit uns traurig, wenn es uns so geht. Wenn Gott barmherzig ist, dann ist er eben nicht erbarmungslos. Oder er ist auch nicht einfach achtlos, indem er uns gar nicht beachtet. Gott ist barmherzig mit uns. Er zeigt uns nicht einfach die kalten Schultern. Und er überlässt uns auch nicht einfach nur unserem Schicksal. Gott ist barmherzig. Und ich finde schon allein, das ist eine mega aufbauende Nachricht. Vielleicht kommt der Moment 2021, wo es gut ist, wenn du dich erinnern kannst, Gott ist barmherzig mit dir. Er sieht dich, er lebt mit, er leidet, er freut, er lacht, er brüllt, er verzweifelt mit dir. Alles. Er ist barmherzig mit dir. Wir haben keinen Gott, der irgendjemand im Weltall weit weg ist. Wir haben keinen Schöpfergott, der uns irgendwie geschaffen hat und dann uns sich selbst überlassen hat und dann irgendwie ein neues Projekt angenommen hat. Wir haben einen Gott, der barmherzig ist. Barmherzig gegenüber Menschen zu sein, bedeutet, dass man am Schicksal von anderen Anteil nimmt. Nicht einfach äußerlich, sondern innerlich. Barmherzig zu sein berührt unser Herz. Wenn man im hebräischen Ausdruck nachgeht, dann merkt man oder erkennt man sogar, dass barmherzig zu sein bis in unsere Eingeweide hineingeht. Und das steht für, es geht uns ins Innerste. Wenn wir barmherzig sind, geht es uns ins Innerste. Wer andere Menschen mit barmherzigen Augen anschaut, der sieht nicht einfach nur das Äußere oder die Fassade, die der Mensch aufrechterhalten möchte, sondern der sieht das Elend. Und das Elend berührt ihn zutiefst. Das ist barmherzig sein. Und somit ist barmherzig auch nicht das Gleiche wie gütig. Gütig können wir so ein bisschen von oben herab. Oder auch distanziert können wir sein. Und gleichzeitig gleich ein bisschen gütig gegenüber vom anderen. Wir können auch berechnend gütig sein. Wir können auch unseren Vorteil unserer Gütigkeit heraus berechnen. Barmherzig meint auch nicht einfach nur grosszügig. Ja, wir sollen gütig und grosszügig sein. Ich will das nicht schlecht machen, aber ich möchte wieder Unterschied aufzeigen. Barmherzig geht eben viel tiefer. Es geht wirklich bis in unsere Eingeweide. Oder ich würde sagen, so in unserer Sprache, barmherzig will unser Herz berühren. Und es berührt auch unser Herz. Es lässt uns nicht kalt. Und wenn wir jetzt den Vers im Kontext vom ganzen Kapitel anschauen, dann fällt mir auf, dass sich unsere Barmherzigkeit nicht auf eine bestimmte Personengruppe bezieht. Jesus selber redet ja sogar davon, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und dass wir denen Gutes tun sollen, die uns hassen. Jetzt habe ich mir überlegt, haben wir jemanden, der uns hasst? Überlegt mal schnell für euch. Habt ihr jemanden, der euch hasst? Habt ihr einen Feind? Betrifft euch der Satz überhaupt? Wir müssen jetzt nicht aufstrecken, aber wir können es ja rasch für euch klären. Ich glaube, für die meisten ist das gar kein Thema. Jemanden haben, der uns hasst. Also Hass ist stark, oder? Ein Feind zu haben. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter überlegt. Vielleicht haben wir es eben doch. Vielleicht hassen sie nicht direkt mich. Ich rede jetzt einfach mal in der Wir-Form oder in der Ich-Form. vielleicht hassen sie ja meinen Glauben. Vielleicht würden sie schon gerne mit mir auskommen. Aber vielleicht ist mein Glaube Grund für ihren Hass. Selbst wenn ich nie etwas tue, das ihnen einen Grund geben könnte, dass sie mich hassen, andere Menschen, dann reicht schon, dass ich an Jesus Christus glaube. Dass sie da irgendwie piekst werden von mir. Vielleicht ist Hass ein starkes Wort in der Schweiz. Wir werden wegen unserem Glauben nicht verfolgt. Aber ganz stark abgelehnt, ausgelacht werden, so Sachen, das kennen wir, glaube ich, alle. Also mir ist das schon oft begegnet, wegen meinem Glauben. Ich meine, Jesus ist doch auch so gegangen. Er hat ein Leben gelebt, wo er niemandem eigentlich einen Grund gegeben hat, um ihn zu hassen. Also wenn man sich so überlegt, wie er gelebt hat, er hat doch niemandem einen Grund gegeben, ihn wirklich zu hassen. Doch die Menschen haben ihn dermaßen gehasst, dass sie seinen Tod verlangt haben. Den Mörder wollten sie frei gelassen und Jesus wollte sterben. Es gehört zum Christsein, dass wir wegen unserem Glauben riskieren, ich sage jetzt abgelehnt oder vielleicht in der stärksten Form gehasst zu werden. Doch das darf uns nicht hartherzig machen. Oder uns sogar dazu bringen, von unserem Glauben abzuweichen. Nein, wir sollen mit Liebe antworten, sagt Jesus. Und ich finde, wir dürfen uns dann auch an die Seligpreisung erinnern. Es wartet ein grosser Lohn. Wir sollen jubeln, wenn wir auch um seinen Willen verstoßen oder abgelehnt werden. Hass oder Ablehnung ist also kein Grund, um nicht barmherzig zu sein, wenn wir das so festhalten. Gibt es denn einen anderen Grund? Zu dieser Frage habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, es gibt keinen anderen Grund, um nicht barmherzig zu sein. Und die gute Nachricht ist, es gibt keinen anderen Grund, um nicht barmherzig zu sein. Wir sollen immer barmherzig sein. Oder das Negative daran ist, wir sollen immer barmherzig sein. Das ist nämlich auch ein bisschen ein Krampf, manchmal. Das ist gar nicht so einfach. Aber dass wir es immer sollen sein, ist eigentlich gut. Wir müssen gar nicht lange überlegen, wir müssen gar nicht lange filtern, wir müssen nicht irgendwie eine Liste durchgehen, irgendwelche Punkte abrackern, sondern wir sollen immer barmherzig sein. Mit der Herausforderung, dass wir immer barmherzig sollen sein. Gar nicht einfach. Ja, genau. Und in Vers 35, wo ich vorhin vorgelesen habe, werden wir daran erinnern, dass wir eben selbst unsere Feinde lieben sollen und ihnen gut tun sollen. Also wirklich selbst unseren Feinden, jedem. Wenn wir das Wort Barmherzige mal noch genauer anschauen, dann erkennen wir da drin das Wort Arm und das Wort Herz im Wort Barmherzig. Ist Arm enthalten und Herz. Und Arm hat gerade noch eine Doppelbedeutung. Gemeint ist arm sein, aber auch der Arm. Und beim Herz ist klar, ist unser Herz gemeint. Wir sollen uns um die kümmern, die arm sind. Und wir sollen das tatkräftig tun. Dafür steht unser Arm, ist mir so durch den Kopf gegangen. Das ist jetzt meine Interpretation, weil ich die Wörter dann erkannt habe. Aber es passt so wunderbar. Es ist eine schöne Eselsbrücke für mich. In Barmherzig ist arm drin. Wir sollen uns um die Arme kümmern. Und mit unseren Armen. Also es ist tatkräftig. Es ist ein Tun. Es ist nicht einfach nur Mitleid geben. Oh, du bist arm. Für das brauche ich meinen Arm nicht. Es ist etwas Tun. Und es geht nur mit Herz. Arm und Herz. Ja, wenn man jemand sagt, hey Simon, Menschen brauchen doch einfach Jesus, dann kommt es schon gut in ihrem Leben. Ich stimme zu, Menschen brauchen Jesus. Ja, Menschen brauchen Jesus. Doch bevor wir uns so ein bisschen um die geistige Not von diesen Menschen kümmern können, müssen wir uns immer auch um die körperlichen Nöte kümmern. Ich finde es unbarmherzig, wenn wir die körperlichen Nöte ausblenden und gerade immer so kommen und sagen, du brauchst einfach Jesus. Das ist vielleicht eine ungute Abkürzung. Auch das kann auch zu Ablehnung führen. Ich habe mir überlegt, Verletzte wollen gesund werden. Hungernde wollen essen. Müde wollen schlafen. Frührende wollen Wärme. Süchtige und Gefangene wollen Freiheit. Und um das müssen wir uns auch kümmern. Doch das alles werden wir ohne Herz nicht tun können. Und ich kann von mir sagen, wenn Gott jeweils nicht mein Herz anrührt, dann bin ich oft nicht bereit, barmherzig zu sein. Barmherzig sein kommt nicht einfach nur so von mir raus, also jetzt für mich gesprochen. Ich hoffe, es gibt noch Menschen, die anders sind. Aber mir fällt es schwer. Ich gehöre nicht zu denen, wo es einfach fällt, barmherzig zu sein. Ich bin oft misstrauisch, wenn mir irgendjemand Freund etwas erzählt. Und oft sehe ich schon irgendwann so vor meinem Auge, dass da immer auch Selbstverschulden in dieser Geschichte ist. Und ich denke, ja, komm jetzt. Und darum muss ich immer wieder um die Hilfe vom Heiligen Geist bitten, dass er mich barmherzig stimmen mag. Dass ich mit seiner Hilfe die Not erkennen kann und vor allem auch, dass mein Herz wirklich mitfühlen mag. Und das Gute ist, das klappt. Ich finde, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Gott will, dass wir barmherzig sind. Und wenn wir offen und ehrlich zu ihm kommen und ihm erzählen, dass es uns schon wieder schwerfällt oder uns gerade bei dieser Person besonders schwerfällt, barmherzig zu sein, dann hilft er uns. Und ich lade dich ein, probier es doch einmal aus. Ich bin sicher, die nächste Gelegenheit ist gar nicht weit weg. Und ich sage dir, es ist ein wunderbares Gefühl, wenn du merkst, wie Gott dein Herz bewegt. Das ist so genial. Und dass wir dann noch barmherzig sein dürfen, finde ich wie eine Zugabe. Aber schon nur zu spüren, dass wenn wir ihn bitten, dass er wirklich auf uns eingeht, weil er möchte, dass wir barmherzig sind und dass dann unser Herz bewegt wird. Das ist genial. Noch ein weiterer Punkt. Und dann kommen wir jetzt zu einem Bild. Der Stefan hat es vorhin schon kurz gezeigt. Ich blende es dann auch noch gerade ein. Es gibt zu jeder Jahreslosung immer ganz viel Material im Internet. Also wenn ihr noch vertiefen wollt, ihr findet viele Predigten, viele Inputs, viele Andachten, viele Gedanken zu dieser Jahreslosung. Und ihr findet auch ganz viele Bilder zu dieser Jahreslosung. Und es gibt ganz schöne Bilder, ganz schön gemalte Bilder. Und das Bild, das ich ausgewählt habe, das habe ich jetzt nicht unter dem Aspekt von «Es ist das schönste Bild auf Erden» oder so ausgewählt, sondern weil die Bedeutung mich stark angesprochen hat. Und jetzt, Daniel, können wir ein bisschen verdunkeln, dass das noch ein bisschen besser sichtbar wird? Ich glaube nämlich, man sieht gar nicht recht, was das sein soll. Und sonst könnt ihr auch schnell den Kopf drehen und hinten auf den Fernseher schauen. Das ist so schon noch der Profi-Tipp. Dann seht ihr es ganz gut. Ja. Es ist ein Prisma. Man sieht auf dem Bild ein Prisma, eine Glaspyramide. Und die kann weißes Licht aufbrechen, sodass das ganze Farbspektrum sichtbar wird. Einen ähnlichen Effekt sieht man häufig auch bei Aquarium. Wenn ein Aquarium im Raum steht und ein Sonnenstrahl draufkommt, dann bricht das auch das Licht auf. Wenn es im richtigen Winkel drauf trifft, der Sonnenstrahl, und am Boden sieht man plötzlich wie einen Regenbogen. Wo das Farbspektrum aufgebrochen wird. Sie hätten auch ein Aquarium zeichnen können, aber sie haben sich für ein Glasprisma entschieden. Genau. Also es geht daran, dass das Farbspektrum sichtbar wird. Für mich steht das weiße Licht, das von links her auf das Prisma zukommt, für die allumfassende und absolut vollkommene Barmherzigkeit Gottes. Alles ist enthalten. Allumfassend. Es ist vollkommen. Die kommt von Gott her. Gott begegnet uns Menschen genau in dieser Barmherzigkeit. Wir Menschen können aber nicht gleich intensiv und allumfassend barmherzig sein. Ich finde, das ist wichtig, dass wir darüber auch ehrlich sind miteinander. Gott kann in einer anderen Qualität barmherzig sein, als wir es werden schaffen. Das dürfen wir uns, glaube ich, auch nicht überfordern. Doch wenn wir uns entschliessen, barmherzig zu sein, dann geben wir einen Teil von Gottes Barmherzigkeit weiter. Und die Farben, die könnten so ein Teil sein, oder? Ich gebe ein bisschen den blauen Teil von der Barmherzigkeit weiter und einen anderen den roten und den grünen. Es teilt sich wie auf, es wird wie sichtbar. Aber die Farben, die könnten auch für verschiedene Arten und Formen von Barmherzigkeit stehen. Barmherzigkeit kann ja ganz verschieden gelebt werden. Wir als Gemeinde, wir haben ja auch so ein Barmherzigkeitsprojekt. Also Gabenzaun ist eine Form von Barmherzigkeit leben. Und eine andere Gemeinde lebt das vielleicht ganz anders. Man könnte sagen, wir haben die eine Farbe und eine andere Gemeinde die andere Farbe und wieder jemand anders. Und auch wir persönlich leben Barmherzigkeit unterschiedlich. Man könnte auch sagen, wir müssen nicht aus uns heraus leuchten. Das Glasprisma leuchtet nicht von sich selber her, sondern das Licht kommt zuerst in das Prisma hinein. Gott möchte durch uns leuchten. Gott möchte, dass wir dank ihm in die Welt raus leuchten. Und er nimmt es in Kauf, dass das, was wir dann rausleuchten, eben nicht gleich perfekt ist, wie das, was er in uns hineingibt. Aber die Welt sieht dennoch das Licht. Sie spürt dennoch etwas von dieser Liebe, von dieser Barmherzigkeit Gottes. Also darum hat mich das Bild angesprochen. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich habe es vorhin ein paar Mal gesagt, Barmherzigkeit geht vieles um unser Herz. Irgendwie sind wir darauf angewiesen, dass der Vers unser Herz kann berühren kann. Und irgendwie sind wir immer wieder darauf angewiesen, dass unser Herz mitzieht. Und darum möchte ich jetzt mit uns beten. Und wenn du möchtest, darfst du innerlich wie Ja sagen zu dem Gebet. Und einfach Gott auch bitten, dass er dir das Herz schenkt, das fähig ist, barmherzig zu sein. Himmlischer Vater, zuerst Gott danken. Du bist barmherzig. Und das ist so ein unumstößliches Wort. Und wir leben von deiner Barmherzigkeit. Jeden Tag bin ich angewiesen, dass du barmherzig bist mit mir. Wir alle sind angewiesen. Danke, dass du barmherzig bist. Wir kommen jetzt vor dich, weil wir auch möchten barmherzig sein. Weil wir auch möchten in die Welt raus barmherzig sein. Weil wir diesen Vers möchten ernst nehmen. Wir wollen auch barmherzig sein, so wie du zu uns barmherzig bist. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst. Schenk du uns ein Herz, das Mitleid empfinden kann. Schenk du uns Augen, die das wahre Elend sehen können. Die Not erkennen können. Schenk du uns ein Herz, wo kann lieben. Selbst die, die uns hassen und uns ablehnen und uns Böses tun. Wir bekennen, dass wir hier einfach deine Hilfe brauchen, wenn wir das selber nicht können. Füll du uns neu mit deinem Geist, Vater. Hilf du uns, barmherzig zu sein, weil du barmherzig mit uns bist. Amen.